Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Geschichte, zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Raphael Fellmer von Surplus. Vielleicht kennen einige von euch Surplus schon als den Rettermarkt, also der sowohl online als auch stationär agiert und der in Kooperation mit vielen anderen Supermärkten abgelaufene Lebensmittel vor dem Wegschmeißen rettet, indem er sie wieder anbietet. Ja, das geht, das ist in Deutschland erlaubt, die Frage habe ich ihm gestellt, ein kleiner Spoiler vorab. Und Raphael Fellmer ist die treibende Kraft dahinter. Und das Thema Lebensmittel retten hat bei ihm schon eine gewisse Tradition. Vor ein paar Jahren, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ist er mehrmals bei Markus Lanz aufgetreten. Also er hat es geschafft quasi und hat über seinen Weg berichtet, gänzlich ohne Geld auszukommen. Nämlich darauf hat er verzichtet auf ein paar Jahre. Er ist in den Geldstreik getreten und musste natürlich gucken, wie er seine Familie und sich auch ernährt. Und ist eben mit dem Fahrrad abends in den Mülltonnen vor den Supermärkten rumgekrabbelt, was übrigens verboten ist in Deutschland, hören wir später, aber hat natürlich auch die Märkte aktiv angesprochen und daraus so eine erste kleine Struktur geschaffen, von der er auch heute als Unternehmer richtig partizipiert. Was mich in dem Gespräch wirklich umgehauen hat, das wusste ich vorher nicht, ist Raphaels Aussage dazu, dass rund die Hälfte der in Europa hergestellten Lebensmittel gar nicht in den Mägen von uns Menschen landet. Den Weg von Raphael von einem Leben ja ohne Geld bis hin zum Unternehmertum jetzt von Surplus, das hört ihr jetzt in der nächsten knappen Stunde dieser Fabrik für immer. Sehr inspiratives, sehr spannendes Gespräch ist es geworden, wie ich finde. Hört mal rein, viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Ich darf begrüßen, herzlich willkommen Raphael Fellmer von Surplus. Hi Raphael.
Servus, lieber Frank und alle lieben Zuhörerinnen da draußen.
Raphael, was ist eigentlich so schlecht an Geld?
Tja, was ist so schlecht an Geld? Also ich würde sagen, Geld hat zwei Seiten, hat zwei Medaillenseiten und es hat eine unglaubliche Kraft, Geld. Und es ist die Frage, wie benutzt Mann oder Frau das Geld? Weil ich kann mit meinem Geld Essen kaufen und Menschen helfen. Ich kann irgendwie Schulen aufbauen, Universitäten. Ich kann damit Startups gründen, die die Welt verändern, nachhaltig gestalten, sozialer. Ich kann aber auch Geld nehmen und das zum Beispiel irgendwo anlegen auf ein Konto, wo ich ganz viel dann zurückbekomme. Und dann gibt es irgendwelche Banken, Hedgefonds und so, und die investieren das in die Rüstungsindustrie, in Fabriken, wo Kinderarbeit gang und gäbe ist, wo die Umwelt missachtet wird, wo vielleicht illegal gefischt wird, wo Atomenergie vorangebracht wird oder so. Also das heißt, Geld ist erstmal neutral und jetzt hängt es davon ab, von dem Besitzer oder der Besitzerin, was tut er oder sie mit dieser Kraft und wohin steckt man das? Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie unsere Arbeitszeit auch, die ist ja auch erstmal neutral. Und jetzt kann ich meine Zeit, mein Wirken irgendwo einbringen, wo mein Herz für schlägt und natürlich was für die Umwelt, für meine Kinder, Enkel oder auch für andere Mitmenschen oder für was Nachhaltiges. Oder ich kann aber auch meine Energie reinstecken, eben, auch da sind wir wieder, vielleicht in Rüstungskonzern oder so, der seine Penunzen damit verdient, indem er Menschen Waffen verkauft, wo dann am Ende Menschen dran sterben und leiden. Und so ist es, glaube ich, mit dem Geld auch. Wir haben alle eine große Verantwortung und oft wissen wir es gar nicht, wie sehr wir unbewusst mit unserem Geld auch in Dinge investieren oder indirekt beteiligt sind. Weil wer hat denn heute ein Ökokonto? Obwohl es ganz verschiedene gibt. Wer hat denn heute nur Ökostrom? Wer hat sein Geld für Lebensversicherung und so nur dort angelegt, wo es dann auch wirklich in Dinge investiert wird, wo man dahinter steht? Und das meiste bekommen wir gar nicht mit, beziehungsweise können wir auch noch nicht ganz umfassend wirklich überall bestimmen, was passiert mit dem Geld. Und deswegen ist Geld neutral, aber jeder hat die Chance, damit was Positives auch zu tun. Aber oft passiert unbewusst noch was Negatives.
Also hat Geld eigentlich so seine ursprüngliche Funktion als Tauschmittel im Grunde genommen verloren. Ich gebe Geld her, um das gegen was anderes zu tauschen, was mir gerade hilft. Die meisten Leute geben Geld her, um es gegen mehr Geld zu tauschen, oder? Ist das die schlechte Bestimmung von Geld?
Ja, also erstmal, ich habe selber 5 Jahre ohne Geld gelebt. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja. Aber das waren sehr spannende Jahre. Aber jetzt erstmal so heute, so wie ich das sehe, Geld, ich meine, man kann jetzt sagen, früher hat doch alles ohne Geld funktioniert. Das war eine Tauschwirtschaft oder so. Tauschwirtschaft und eine Geldwirtschaft ist für mich relativ ähnlich. Natürlich kann man viel mehr erreichen mit einer am besten noch digitalen Wirtschaft, wie wir sie heute haben, wo monetäre Mittel global getradet werden können und wir können Wissen gegen Geld von A nach B auf der ganzen Erde teilen. Aber früher gab es ja auch nicht nur eine Tauschwirtschaft, also da wurden nicht nur Muscheln gegen Muscheln getauscht oder irgendwie Gold oder so, sondern wo ich eigentlich herkomme und was auch in dieser geldfreien Zeit total spannend war, ist dieses bedingungslose Geben und bedingungslose Nehmen auch. Also ein bisschen so wie die Natur funktioniert. Da ist ja auch keiner da und sagt, hey, pass auf, also du darfst hier auf meinem Baum sitzen, wenn du dies und jenes tust. Oder komm, du darfst hier dir aus meinem Mund was rauspicken. Und ich klappe dann auch nicht zu. Also das passiert alles so natürlich und die Natur befruchtet sich gegenseitig und ist in sich geschlossen oder funktioniert harmonisch, wenn man da nicht so aggressiv eingreift wie wir. Und wir sind auch ein Teil der Natur irgendwo, aber im Moment ziemlich dominant auf der Erde. Und deswegen, das fand ich total spannend in meiner geldfreien Zeit, dieses zu erleben, wie gehe ich mit anderen Mitmenschen um, ohne dass ich irgendwie Geld zwischen mir und dem anderen habe, sondern wenn man wirklich aus dem Herzen heraus handelt und das kein Tausch ist, aber auch kein Geld, was zwischen einem steht und den anderen. Und dann da zu gucken, wow, was passiert da, wie gehen wir miteinander um und was entstehen da vielleicht auch für Träume, die in einem schlummern.
Du bist von 2010 bis 2015 so ungefähr, bist du in den Geldstreik getreten, um das nochmal kurz zu erläutern. Das ist eigentlich eine hinlänglich erzählte Geschichte, aber ich hole es mal kurz auf. Und hast bewusst 5 Jahre lang ohne Geld gelebt. Hast dir die Lebensmittel quasi von Supermärkten geholt, die abends dann übrig geblieben sind und nicht von den Tafeln abgeholt worden sind. Hast das weiterverteilt, hast eine Organisation darum gegründet. Du hast gesagt, es ist ein Geben und Nehmen. Ist das Nehmen wirklich Nehmen oder ist das bei den Leuten, von denen du es genommen hast, eher als Schnorren gleichgesetzt worden? Also wann ist Nehmen Nehmen und wann ist Nehmen Schnorren?
Ja, also erstmal total wichtig, damit man geben kann, braucht es auch Menschen, die nehmen. Also das ist so ein bisschen, wir alle brauchen manchmal Hilfe im Leben und oft fällt es uns schwer auch zu sagen, hallo, ich brauche Hilfe. Und dann gibt es aber auch Phasen im Leben oder es gibt auch unterschiedliche Typen von Menschen, denen fällt es total leicht immer zu geben, aber die können selber nicht sich um sich sorgen und andersrum eben genauso. Man ist die ganze Zeit am Nehmen oder so weiter und vercheckt es die ganze Zeit, dass man eigentlich auch geben kann und das Geben eigentlich auch was total Schönes ist. Und dieses Geben und Schnorren, also wir haben die Reise zum Beispiel von Holland nach Mexiko gemacht per Anhalter, mit einem Segelboot auch rüber. Und auf der ganzen Reise haben wir eigentlich nie das Gefühl gehabt, wir haben geschnorrt. Auch wenn manche das so gesehen haben, aber die meisten haben uns nicht so behandelt. Und es war auch nicht so ein Gefühl, weil wir haben immer nach den Resten gefragt und haben gesagt, wir machen eine Reise, wo es um Bewusstseinsschaffung geht, dass 50% aller Lebensmittel in Europa verschwendet werden.
Weltweit. Dazu muss ich ganz kurz, einhaken. Die Reise, die ihr hattet, noch kurz zur Erklärung für die Hörerinnen. Die Reise, die ihr hattet 2010, wolltet ihr Freunde in Mexiko besuchen.
Genau, ich hatte 2 Hochzeiten im gleichen Monat, zufälligerweise, im März 2010. Und das war die Initialzündung, zu sagen, hey, lass mal nach Mexiko gehen, zusammen mit 2 Freunden, mit denen ich gerade eine NGO gegründet habe. Und wir haben dann aber irgendwie festgestellt, ja, der Hinflug nach Mexiko und zurück, das sind zwar weniger als 24 Stunden, aber verbraucht mehr als 4,5 Tonnen Treibhausgase. Und wir dürften eigentlich laut Pariser Klimaabkommen nur 2,5 Tonnen Treibhausgase pro Jahr ausstoßen. Derzeit sind wir so bei 10, 11 Tonnen pro Nase hier in Deutschland pro Jahr. Das heißt, es ist eine große Diskrepanz. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal eine alternative Reise machen und schauen, wie weit kommen wir oder kommen wir vielleicht wirklich nach Mexiko an, um zu zeigen, dass erstmal alles möglich ist, was man sich auch im Kopf irgendwie erdenken kann, was jetzt nicht zu abgehoben und total abwegig ist, aber dass viel mehr möglich ist, als wir uns oft vorstellen können und unsere Imaginationskraft unglaublich stark ist. Aber auch zu zeigen, dass die Menschen da draußen, vor allem wo man irgendwie denkt, das Unbekannte, da weiß ich nicht und so, die sind alle viel, viel lieber und offener und herzlicher, als man sich überhaupt vorstellen kann. Also da auch zu, das war auch schon Ziel der Reise, die Welt und die Menschheit kennenzulernen und das Geld zwischen einem und den anderen oder den Kulturen steht. Und wir haben halt echt aus den Mülltonnen geklaut, das ist halt Diebstahl in den meisten Ländern der Welt, aber wir sind auch zu Bäckereien, zu Supermärkten und so gegangen und haben einfach gefragt, was habt ihr für Reste, die ihr später wegschmeißt? Und haben dann entweder haben wir was bekommen oder nee, gibt's nicht oder kommt später wieder. Und manchmal haben sie auch gesagt, finden sie einfach toll, wir laden euch ein zum Essen oder ihr habt ihr was oder so. Aber es war nie so, gib mir mal was, ich brauche was oder so, sondern wenn nichts da ist, überhaupt kein Problem, dann gehen wir zum nächsten. Es gibt ja so viel Lebensmittelverschwendung.
Nimm mich mal mit auf diese Reise. Das war im Jahr 2010. Ihr habt die Einladung bekommen. Ihr wolltet nach Mexiko. Es war klar, dass ihr aus Klimaschutzgründen nicht fliegt. Und das finde ich ganz interessant, weil das war im Jahr 2010. Das war überhaupt noch nicht selbstverständlich. Das war die, im Jahr 2010 gab es, glaube ich, schon auch eine Treibhausgasemissionsdelle, bedingt durch die Finanzkrise, weil einfach relativ viel nicht produziert war. Aber es gab überhaupt kein Treibhausgasbewusstsein, weil danach, die Dekaden danach, also jetzt von 2010 bis 2020, die Treibhausgase immanent gestiegen sind noch. Ihr habt aber damals schon aus Treibhausgründen oder aus Klimaschutzgründen gesagt, wir wollen da jetzt irgendwie alternativ reisen. Wie seid ihr das angegangen? Startpunkt war Berlin und Schlusspunkt war Mexiko. Was habt ihr da gemacht? Hast du da den ADAC-Autoatlas aufgeschlagen und gesagt, an welche Raststelle stelle ich mich und halte den Daumen raus, um erstmal Richtung Süden zu kommen?
Also das Ganze hat begonnen in Holland, in Den Haag, wo ich studiert habe und war fast fertig mit meinem Studium oder dachte, ich wäre eigentlich schon fertig. Und wir sind tatsächlich mit einem Schild, wo Mexiko drauf stand, einfach an die Autobahnzufahrt da gegangen und ja, dann haben wir halt gewartet und tatsächlich kam dann auch ein Auto und hat gesagt, hey, ja, also ich fahre nach Rotterdam, aber die Richtung stimmt ja schon mal, weil wir wollten über die kanarischen Inseln irgendwann darüber setzen und dachten wir, ja, auf jeden Fall müssen wir in den Süden.
Und wer ist das gewesen? Ist das ein Lastwagenfahrer gewesen?
Nee, das war auch sehr schicksalhaft. Also ich glaube ans Schicksal und dass uns das Leben manchmal Dinge schickt, die irgendwie einen Sinn machen. Manchmal noch nicht am Anfang, aber später dann oft. Und der war tatsächlich aus den kapverdischen Inseln ursprünglich. Und die kapverdischen Inseln liegen zwischen Afrika und Brasilien. Und dann dachten wir halt, ja gut, also dann wahrscheinlich geht unsere Reise über die kapverdischen Inseln, wenn der jetzt hier uns als Erster aufgabelt. Und der wollte uns dann auch bei sich schlafen lassen und so. Und dann haben wir aber gesagt, nee, wir wollen jetzt Abenteuer, nicht schon wieder gleich von einem Zuhause ins nächste. Wir schlafen irgendwo draußen. Und so ging dann das Abenteuer los. War im Januar 2010, war auch kalt, ziemlich schnell durchgekommen, bis nach Südeuropa, sind dann übergesetzt mit einer Fähre, mit so einem Auto, mit LKWs, wo wir einfach einen kostenlosen Platz bekommen haben, weil die LKWs haben wir für zwei Plätze bezahlt.
Also ihr seid erstmal nach Rotterdam und von Rotterdam, also was heißt ihr? Ich muss das erstmal kurz als ihr klären, das ist deine damalige Freundin, jetzige Frau und du? Richtig?
Die kam dann erst in Guyana dazu. Ich war ursprünglich mit meinem italienischen Freund Nicola und französischen Freund Ben Benjamin und wir sind haben da zusammen auch studiert und sind dann eben durch ganz Europa, also Frankreich, Spanien, Algeciras und von dort sind wir dann übergesetzt nach Tanger in Marokko.
Und ihr seid getrampt, also immer wieder 100 Kilometer mitgenommen, drei junge Männer auf Durchreise, auch mutig wahrscheinlich, sie dann ins Auto einzuladen und dann nach 100 Kilometer wieder ausgestiegen. Wie lange habt ihr gebraucht? Wann seid ihr da in Südspanien angekommen? Wie lange braucht man für so einen Tramper-Stopp nach Südspanien?
Also wenn man richtig Gas gibt und 24/7 trampt, also quasi, man kann ja dann zu zweit, kann man ja sogar schlafen und dann ab und zu wieder aussteigen. Man kommt schon ziemlich schnell durch Europa durch. Deutschland ist immer noch Tramper Paradise. Das haben wir aber dann erst auf der Rückreise gemerkt. Oder war vorher schon beim Trampen, aber im Verhältnis weltweit wirklich sehr besonders hier. Gab ja auch mal eine ausgeprägte Tramper-Kultur. Und Spanien ist ein bisschen komplizierter, geht auch. Aber wenn man Glück hat, kommt man von Holland bis nach Barcelona an einem Tag. Also da kann man schon voll durchziehen. Und da muss man halt dann auch 24 Stunden präsent sein. Manchmal hat man auch Glück und wird gleich 500 oder 800 Kilometer mitgenommen. Und sonst sind es eher viele Etappen. Wir haben letztendlich uns ein bisschen mehr Zeit gelassen auch und sind dann mit der Fähre nach Marokko. In Marokko ziemlich viel rumgereist. Unglaublich. Also für alle Menschen, die da draußen noch nie im muslimischen Land waren. Vielleicht merkt man es beim Döner oder beim anderen Begegnungen mit Menschen, die aus arabischen Ländern kommen. Das ist eine andere Gastfreundschaftlichkeit, ein anderes Niveau. Also quasi wie ein neues Universum, was ich noch nicht kannte, weil da ist irgendwie Gastfreundschaft, wird da halt groß geschrieben, aber so richtig ehrlich. Und die Leute, die haben uns einfach von der Straße in ihr Zuhause eingeladen so oder in ihr Café, hey, isst doch was. Und vom Auto beim Trampen halt, natürlich schlaft der jetzt bei uns. Also es war eine ganz andere Herzlichkeit da, auch eine Offenheit und tiefes Vertrauen, was wir so nicht so kannten. Das war schon sehr, sehr besonders. Und von Marokko sind wir dann tatsächlich rüber zu den Kanarischen Inseln und von dort haben wir echt lange gesucht, da waren auch schon ein paar Monate ins Land gestrichen und wir haben kein Boot gefunden. Segelbootsaison war eigentlich schon seit 3 Monaten vorbei und die haben uns auch alle gesagt, hey, ihr seid so eher 3 Hippies, ihr könnt nicht segeln, ihr habt keine Erfahrung hier auf dem Meer, das wird nichts, kommt doch nächstes Jahr wieder. Und wir so, nee, und das schaffen wir und sind immer dran geblieben an unserem Traum, an der Vision, wir kommen irgendwie nach Mexiko und das Schicksal hat uns dahin geschickt und dann tatsächlich waren wir eines Tages wieder in den Mülltonnen vom Hafen und haben da einen Rucksack gefunden mit 2 Flaggen drin. Das war dann auch wieder so ein Schicksalswink und die eine Flagge war aus Panama und die andere aus Mexiko. Und es gibt ja hunderte Flaggen in der Welt. Und das war dann so, okay, vielleicht geht die Reise doch über Panama und dann kommen wir auch nach Mexiko und haben daran geglaubt am nächsten Tag, hey, da wird jetzt ein Boot sein. Also jetzt war es 5 Wochen lang rumgesucht und so, da kommt jetzt was. Und tatsächlich, die Glaubenskraft ist meines Erachtens, wie gesagt, sehr, sehr stark. Aber wir waren besser drauf und wir haben uns das echt visualisiert. So. Und ich glaube, ganz viel im Leben ist, wenn man irgendwas erreichen will, dann tut es gut, sich das wirklich schon so vorzustellen, wie als ob es passiert. Und weil man das schon kann oder schon drin ist oder das schon erreicht hat. Und dann sind wir echt zum Hafen gegangen mit der besten Energie ever und da war dann ein Boot mit 2 Italienern, 2 italienischen Kapitänen. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, kann ich immer nur empfehlen, auf dem Boot, Segelboot über den Atlantik, 1 Kapitän ist sicherer oder Kapitänin und nicht so Macho-Mans, die meinen, jeder ist ein Kapitän. Und die waren dann relativ cool, wir wollten eigentlich 2 Frauen haben zur Überreise, zur Hand gegen Koje. Waren dann aber auch mit uns 3 Männern, haben sie gefahren, naja, cool, machen sie. Und mit denen ging es dann über die Kapverdischen Inseln bis nach Brasilien. Und dann haben wir gedacht, wir sind schon fast in Mexiko. Hat dann aber doch nochmal ein halbes Jahr gebraucht, bis wir wirklich in Mexiko angekommen sind. Und meine Frau ist dann halt dazugestoßen, daneben Venezuela im Englisch-Guyana heißt es. Kleines Land, wo Englisch gesprochen wird und dann sind wir ein halbes Jahr zu spät gekommen zu den Hochzeiten in Mexiko. Das war dann aber auch gar nicht mehr so wild, weil der Weg ist das Ziel und wir haben so viel mitgenommen, so viel Menschheit eingeatmet und erfahren dürfen, dass ich irgendwie total inspiriert war. Und auf der Atlantiküberquerung habe ich mich dann auch entschlossen, ich möchte in einen Geldstreik treten und diese geldfreie Reise weiterführen, ja. Aber dann irgendwann auch wieder häuslich sein.
9 Monate, 500 Fahrzeuge, hast du mal gesagt, hat diese Reise gebraucht. Ihr habt die Hochzeit verpasst und deine Freundin ist schwanger geworden. Mhm. Da würden ja andere sagen, schöne Scheiße. Ne? So, ja. Und wenn ich das so richtig sehe. Und du bist mit dem festen Vorsatz zurück, Freundin schwanger, lass ein Leben, sesshaftes Leben in Berlin führen, aber bitte ohne Geld. Und warum eigentlich? Ja. Wem wolltest du da... Wolltest du jemandem was beweisen oder was war der Trigger in dem Augenblick?
Also diese Überzeugung, da geht noch was, das war auf dieser Atlantiküberquerung, ein paar Wochen hat es am Ende gedauert mit dem Segelboot. Dann hatten wir Complete Detox, vorher hatten wir so mit Laptop und Strom auch so ab und zu Internet. Also wir hatten so ein Solarpanel mit, wo wir die Laptops gespeist haben. Und dann war da mal ein wirkliches Loslassen auf dem Meer und waren auch ganz für uns und bei uns. Und da habe ich das dann alles so nachwirken lassen. Und zum einen fand ich es so schön, dass ich gespürt habe, nee, ich möchte das noch mehr erleben. Wie ist das? Auch wenn ich irgendwo mal dann sesshaft bin. Und zum anderen habe ich gespürt, Greta hat das jetzt viel besser hinbekommen. Wir stehen wirklich, es ist 3:12 und die Uhr tickt jeden Tag und wir müssen hier wirklich was tun auf der Erde. Und ich dachte, ein Hungerstreik, den hätte ich nicht so lange durchhalten können, aber ein Geldstreik, um auch zu polarisieren und ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen den Menschen vorzuhalten, zu sagen, wow, wir leben in so einer krass perversen Überflussgesellschaft, dass wir alle Hungernden viermal ernähren könnten mit dem, was wir heute wegschmeißen und 1 Million Tonnen Textilien jedes Jahr in Deutschland verschwenden und von allem mehr haben, als wir brauchen. Und es gibt aber nur einen von diesem einzigartigen Planeten, auf dem wir hier leben, in diesem Universum. Und wir bräuchten mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Planeten, wenn alle Menschen so leben würden wie wir hier in Europa. Das heißt, es muss sich was ändern und wir können da auf die Politik warten, können warten, dass irgendwelche Konzerne sich jetzt anfangen, nachhaltiger aufzustellen. Aber ich habe da immer mehr gespürt, ich muss auch bei mir was tun und mein Leben nachhaltiger gestalten und da auch dann versuchen, durch diesen extremen Streik oder durch das, wie geht denn das ohne Geld und warum? Genau, das Warum war dann quasi, wenn man halt einen Streik macht, dann wollen die Leute ja wissen, warum. Und das heißt, ich habe das quasi genutzt, dann Medienaufmerksamkeit auf Themen zu lenken, wie eine pflanzliche Ernährung, also vegetarisch schon cool, aber noch mehr rein vegan, reduziert halt wirklich den ökologischen Fußabdruck. Bestehende Klamotten, bestehende Immobilien, bestehende Dinge, die wir schon haben, zu nutzen, anstatt immer wieder Neues zu produzieren, etc. Das sind Dinge, das ist nicht nur ein Luxus oder das ist eine Möglichkeit, sondern ich glaube, wenn wir das nicht wirklich ernsthaft tun und dafür müssen wir nicht extrem immer 100% vegan sein, nicht immer alles Gebrauch kaufen, aber dieses Achtsamkeit und Bewusstsein zu haben, hey, so wie es gerade läuft mit der Mobilität, mit unserer Ernährung, mit unserem Lebensstil, den wir einfach natürlich auch so gerne weiterführen alle, so können nicht alle Menschen ja auf der Erde leben und da ein Zeichen zu setzen, aber auch neue Wege aufzuweisen, dass es nachhaltiger, ökologischer, fairer geht, wie wir mit den Ressourcen umgehen können, sodass auch alle anderen Menschen und auch die anderen Spezien, mit denen wir hier den Planeten teilen, sich entfalten können.
Das ist natürlich ein Riesenüberbau. Also es ist ein Riesenpurpose auf jeden Fall und eine Riesenhandlung, die du da vollzogen hast. Ich habe das eingangs schon erwähnt. Du hast dann letztendlich in den Jahren, denen du ohne Geld gelebt hast, also deine Frau hat nicht ganz ohne Geld gelebt, es gab Kindergeld und so, wo man sich natürlich auch ein bisschen was kaufen konnte. Und du warst oft an den Abenden nach rundum Geschäftsschluss in den Supermärkten und hast dann eigentlich so ein kleines Vertriebssystem irgendwo schon aufgebaut, ne? Also das waren schon die ersten Prozesse, die sich da so eingespielt haben. Du konntest einen Teil für euch nutzen und du hast aber auch einen Teil in eine Struktur gegeben und dort eigentlich so ein Foodsharing-System mit aufgebaut in dem Augenblick. Erzähl mal über diese Zeit. Das war ja die erste Gründung eigentlich so richtig.
Mhm. Ja, ich war also leidenschaftlicher Entrepreneur oder so, irgendwie schon Junioren GmbH in der Kindheit aufgebaut und hatte immer Freude, was aufzubauen, was anzustoßen und zu wirken und zu schaffen und also Schöpfer, Schöpferin sein ist ja was Urschönes, wenn man vom Traum bis in die Realisierung was vollziehen kann. Und war dann in Mexiko, da haben wir dann, meine Frau wurde schwanger, das hat uns dann auch so den Rückweg eingeläutet. Und da waren wir dann aber für 1,5 Monate an einem Ort und da habe ich dann angefangen, da waren eigentlich die ersten Züge von dem heutigen Foodsharing, Lebensmittelretten-Bewegung, dass wir nämlich geguckt haben, okay, welches Restaurant, welcher Marktstand hat zu welcher Uhrzeit was für Mengen und da eben zu sagen, hey, da komme ich oder kommt jemand anders pünktlich vorbei, holt es ab und bringt es wieder in den Kreislauf, indem er es selber isst oder weiterverteilt. Und das habe ich dann nach 9 Monaten, nachdem ich hier in Berlin ganz viel Mülltauchen war, habe ich mich endlich getraut. Ich glaube, wenn wir oft aus Angst handeln, dann beschränken wir uns, limitieren uns und dass unsere Gedanken total mächtig sind, habe ich schon erwähnt. Aber ich glaube, dass wenn wir aus Angst handeln, dass wir uns dann teilweise unser Potenzial berauben. Und dann war eben so der Ansatz, okay, ich habe bis dahin eigentlich ziemlich viel in Angst gehandelt, nämlich wenn ich jetzt auf die Supermärkte zugehe, das waren vor allem Bioketten, dann schließen die Mülltonnen ab und das ist meine Lebensmittelquelle und ich wollte Bio und Vegan für meine Familie organisieren aus der Tonne. und habe dann erst so irgendwann mich getraut, wie so eine Schwangerschaft, die auch 9 Monate ist, ist mir gedient, dieser Gedanke, okay, ich gehe jetzt auf die zu und streck denen die Hand aus, den Ketten, und sag, hey, guck mal, ihr habt Food Waste, das ist total normal, jede Firma hat es, die mit Lebensmitteln agiert, aber lasst doch mal eine Lösung finden, und zwar für das, was die Tafel eben nicht abholt, dass ihr das nicht wegschmeißen müsst, keine, Entsorgungsgebühren dafür bezahlen müsst, das ist besser für die Mitarbeitenden, die fühlen sich wohler und ihr könnt es sogar noch Greenwashing-mäßig, ich sehe das aber, also tu Gutes und sprich darüber, sehe ich eher positiv, dann auch zu sagen, hey, ich push damit andere Unternehmen in der Lebensmittelbranche, um zu sagen, hey, da geht noch mehr als nur zu sagen, ja, die Tafel holt ab und zu hier ab, sondern 6 Tage die Woche hat ein Laden auf in der Regel, dann fällt jeden Tag Food Waste an. Und da war dann 2011 dann hier mit einer Berliner Kette, die gesagt hat, ja, darfst du bei uns legal retten. Und das war dann der Beginn der Lebensmittelrettenbewegung, haben wir das ausgebaut, kamen mehr Leute dazu und später haben wir das Ganze fusioniert mit Foodcheng und ein lieber Freund aus Köln, der Raphael Windrich, ein begnadeter Programmierer, der hat dann eine Plattform wirklich so gebaut, dass da Botschafter, Botschafterinnen, Betriebsverantwortliche, Foodsaver, normale und so weiter, da sich alle organisieren können. Und mittlerweile sind wir über 85.000 Menschen, die ehrenamtlich Foodsaver sind in der Dachregion, also wahrscheinlich eines der größten Gemeinschaften oder Communities, die Lebensmittel koordiniert zusammen rettet in Europa und das komplett ehrenamtlich. Also wirklich sehr, sehr stark. Bin gut dankbar für alle Menschen, aber auch 8.000 Kooperationspartner, Standorte, bei denen wir Lebensmittel retten und haben da jetzt schon 35 Millionen Kilogramm auch Lebensmittel gerettet und vor allem auch viel Bewusstsein geschaffen mit Foodsharing. Und jeder kann da auch heute noch nach wie vor kostenlos mitmachen.
Wenn du auf diese Zeit so zurückguckst, was ist seliger, geben oder nehmen?
Ja, also seliger, ich glaube, das ist gut, dass es eine Balance hat. Wenn man die ganze Zeit nur gibt oder so, ich glaube, dann passiert es irgendwann, dass man auch irgendwie spürt, ich brauche jetzt aber was. Und wenn das so in einem, also das eigentlich glaube ich, ist sogar für mich jetzt im Nachhinein geben sogar noch schöner vielleicht, weil wir haben jetzt knapp 150 Menschen, denen ich einen Job geben darf. Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind und Dutzende Bewerbungen geschickt haben und die haben nicht mal eine Antwort bekommen. Und die machen jetzt eine Ausbildung bei uns. Teilweise sind die sogar schon fertig. Und die Leute, die tun etwas, wo ihr ganzes Herz für schlägt. Und ich kann denen das ermöglichen. Also wir können das denen ermöglichen, zusammen mit unseren Impact-Investoren und anderen Menschen, die uns Geld anvertraut haben, damit wir damit was Positives bewirken. Und damit auch zu zeigen, also ich glaube, das Spannende bei dem ganz geldfrei war, quasi warte nicht auf Geld, bis du irgendwann anfängst, deine Träume zu leben, sondern such Alternativen und da gibt's was. Aber es ist natürlich sehr exotisch, sehr besonders. Und wir leben einfach im Kapitalismus. Ich habe mich in der geldfreien Zeit als Kapitalist gesehen. Ich sehe mich heute als Kapitalist und jetzt geht es darum, wie können wir den transformieren? Wie können wir den hacken, den Kapitalismus? Weil ich glaube, wir haben keine Zeit zu sagen, lass mal ein neues System bauen und dann wieder neu anfangen zu leben, sondern ja, wir haben noch 110 Gigatonnen oder so, die wir ausstoßen dürfen an Treibhausgasen. Uns bleiben nur noch wenige Jahre und wir müssen jetzt massiv Geld in die Transformation, in eine enkeltaugliche Wirtschaft pumpen. Und das ist nicht nur für Startups, sondern auch bestehende größere Betriebe, die nachhaltig aufsetzen oder verwandeln. Und deswegen ist dieses Geben, Menschen eine Jobmöglichkeit zu geben, Menschen eine Entfaltungsmöglichkeit, dass die da aber auch sich so selbst dann mit Miete zahlen und alles, was dazugehört, selbst sich auch so würdig fühlen. Also bei Foodsharing habe ich das so gemerkt, dass da teilweise manche Menschen sich dann einfach zu sehr aufgeopfert haben. Also die haben dann einfach die ganze Zeit nur freiwillig gehackelt und gemacht und getan und dann war irgendwie das Konto alle oder das Konto von dem Partner oder Partnerin alle. Also irgendwann, weil wir brauchen ja Geld, auch wenn ich da ohne Geld, das ging ja auch nur, also meine geldfreie Zeit, weil andere Menschen gesagt haben, hey, ich zahle dir hier den Strom, ich zahle dir das Wasser, ich teile das Internet mit dir und irgendeinen Raum, der hat ja auch irgendjemand mal erschaffen mit Geld. Das heißt, ich war ja eher Nutznießer, Schmarotzer, so kann man schon sagen, und wollte damit ja aber auch auf uns allgemeines Schmarotzertum, dass wir uns ja hier auch bedienen, als ob es einen Backup-Planeten irgendwie hinterm Mond gibt oder so, verhalten. Und deswegen, ich glaube, geben ist für mich noch schöner, aber man sollte das versuchen, immer in einem ausgewogenen Gleichgewicht zu halten.
Du hast ja gesagt, gerade den, also ich will das noch mal ein bisschen ausführen und dass auch diesen Gedankengang noch ein bisschen challengen. Du hast ja gerade gesagt, den Kapitalismus neu denken. Ich habe da auch schon Wörter gehört wie regenerativer Kapitalismus. Das in Zusammenhang zu bringen mit geben, ist dieses geben wollen nicht eigentlich der falsche Weg, so inhärent schön das ist, weil es Fehlverhalten einfach manifestiert. Also ein Beispiel, in dem Augenblick, wo ich genug Geld in einer westlichen Gesellschaft habe, um Entwicklungsländern Geld zu geben, sind diese Entwicklungsländer vielleicht als Gedankengang von der westlichen Wohlstandsgesellschaft nur noch mehr abhängig, nämlich das ist dann willkürlich. Es kann ja mal sein, dass das Geld dann nicht mehr gegeben wird oder nur noch zu Bedingungen derer, die geben. Ist es nicht wichtiger, das Nehmen zu unterstützen?
Gut, das ist natürlich nochmal eine andere Ebene. Also ich glaube grundsätzlich ganz stark ans Menschen-für-Menschen-Konzept, also Karl-Heinz Böhm, dass wir uns also lieber nicht jemanden Fisch geben, sondern eine Angel und zeigen, wie man eine Angel benutzt. Auch wenn ich mich jetzt da als vegan sich ernährender Mensch kein Fisch esse. Aber es gibt auch Gegenden in der Welt, da muss man halt fischen. Und das ist auch in Ordnung, so wie es an anderen gut ist, dass man da die Robben isst, weil da gibt es halt keinen Supermarkt in der Nähe. Und deswegen, ich glaube, wenn wir da so mehr in die Richtung gehen und vielleicht auch gar nicht die Lebensgrundlage so kaputt machen von Menschen im globalen Süden, die es eben sehr schwer haben, zum einen durch den Klimawandel, der da teilweise noch viel krassere Auswirkungen schon genommen hat. Zum anderen wir aber, ob das eine Rose ist, ob das ein Textil ist, was wir da irgendwie kaufen, weil Baumwolle da angebaut wird, oder auch Lebensmittel, die dann entlang der Wertschöpfungskette wieder verschwendet werden und dann aber nicht mehr genügend Grundwasser da sind, damit die Menschen eine Subsistenzwirtschaft, also ihre eigene Obst und Gemüse anbauen, dann da nichts mehr haben. Das macht es natürlich alles sehr komplex, und ich hoffe, dass wir da versuchen können, den Menschen auch Hilfe zur Selbsthilfe geben zu können, aber in keine Abhängigkeit die Menschen gelangen zu lassen. Und das natürlich, ich glaube, wir sind da eh relativ, es geht immer noch viel besser, aber im Verhältnis, glaube ich, ganz gut dran hier in Deutschland, dass wenn man sagt, ja, ich habe keinen Bock mehr auf die Arbeit oder so, dann gibt es ja erstmal Arbeitslosengeld und leider gibt es noch kein Grundeinkommen, aber es gibt ja Möglichkeiten, dass man jetzt sagt, es ist nicht hier eine Versklavung der Gesellschaft, sondern man kann sie auch selbst entfalten. Und ich glaube, dieses sich selbst entfalten, und da versuche ich auch immer allen Menschen ganz viel Mut zu machen, an sich und an seine Träume zu glauben. Also was möchte man wirklich verwirklichen hier auf der Erde? Was ist mir so wichtig, was ich entweder als eigenen Organismus, Verein, Firma, Startup oder so aufbaue, oder was kann ich auch in einem bestehenden Organismus voranbringen? Ich setze mich beim Green Team ein, gucke, wie ich Nachhaltigkeit bei meiner Belegschaft vorantreibe. Und da kann man manchmal auch in einem großen Konzern manchmal sogar noch mehr Impact haben, als wie wenn ich jetzt ein neues Startup gründe oder so. Also ich glaube, es gibt so viele Ansätze, auch die Medien, also es gibt so viele Ansätze, wo wir diese Transformation in die Enkeltauglichkeit vorantreiben können. Und das schaffen wir auch nur, wenn wir da auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Das ist ein riesengroßer Krafttag. Und ich glaube daran, dass wir als Menschheit das schaffen können, aber das ist die größte Challenge, die wir jetzt haben.
Ich habe mal einen Satz von dir gelesen, alles ist schon vorhanden, man muss nur die Verbindung herstellen. Du hast das gerade eben ja auch schon ein paar Mal auf deiner Reise, auf der Erzählung deiner Reise erwähnt. Steve Jobs sagte das wahrscheinlich übertragen in Connecting the Dots.
Mhm. Stimmt.
Die Verbindung versuche ich herzustellen zu der Zeit, als du auf die Supermärkte zugegangen bist und dich selbst überwunden hast, tatsächlich auch nach den Lebensmitteln zu fragen, die du dann für deinen Konsumstreik und zum Überleben halt auch haben konntest und auch um Foodsharing die Organisation aufzubauen. Hat dir das geholfen jetzt im Aufbau von Surplus?
Ich glaube bestimmt, weil also erstmal Authentizität, egal was man bewegen möchte im Leben, hat glaube ich einen hohen Stellenwert, und da ich das wirklich quasi in Fleisch und Blut seit 11 Jahren bin ich ein Lebensmittelretter und habe das am Anfang für mich gemacht, habe dann ein bisschen anderen erzählt und anderen ermöglicht durch Foodsharing, das selber auch zu machen, autonom sich da an seinem Ort oder in seinem Stadtteil auch als Lebensmittelretter einzubringen und das Ganze auch groß zu machen. Und jetzt dann der nächste Schritt zu sagen, okay, Lebensmittel retten ist schön, so wie das bei Foodsharing läuft, aber das können wir so nicht Mainstream bekommen. So, wir müssen jetzt den Schritt machen, aus der Nische in die Mitte der Gesellschaft etwas salonfähig machen. Und natürlich hat mir es dann geholfen, dass ich schon zum einen wusste, ja, wo fallen denn, wo sind Punkte der Verschwendung? Wo gibt's quasi wie so ein Zahnrad, was fehlt, also was irgendwie stottert an manchen Stellen und dann rasselt da irgendwie immer die Lebensmittel runter. Das sind ja letztendlich hausgemachte Probleme, die aufgrund von Normen und ja, Gewohnheiten einfach passieren. Und sie machen eben leider auch ökonomisch meistens noch Sinn, weil ja Lebensmittel...
Und, ja, und wo fällt eigentlich der größte Konsumabfall an? Also wo sind eigentlich so die Punkte, wo die meisten Lebensmittel weggeschmissen werden? Du hast es mal erzählt und gelesen, ungefähr die Hälfte der in Europa hergestellten Lebensmittel landen nicht in den Mägen. Das fand ich ein sehr schönes Wort, sondern sonst wo, nämlich im Müll. Wo findet am meisten Verschwendung statt?
Das ist ziemlich krass, aber das findet bei uns zu Hause statt. Also da gibt es unterschiedliche Studien, aber plus minus die Hälfte der Lebensmittelverschwendung in Deutschland, das ist 18 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist eine LKW-Ladung voll mit Lebensmittel pro Minute. Und die Hälfte davon findet statt, weil wir zu Hause zu viel im Kühlschrank haben, zu viel in der Tiefkühlkammer haben, zu viel in der Vorratskammer, zu viel kochen, zu viel draußen rumliegen haben. Das heißt, wir haben in den letzten Jahrzehnten sind wir zum einen, Lebensmittel sind eher günstig geblieben oder teilweise noch günstiger geworden. Wir sind noch wohlhabender geworden. Wir können es uns leisten, hunderte Euro pro Kopf in Deutschland jährlich an Lebensmittel zu verschwenden. Wir machen uns dann nicht so viel Gedanken drüber, weil wir eben ja, so reich sind. Aber, und ich glaube, das ist total spannend, früher hat man Lebensmittel noch anders wertgeschätzt und Lebensmittel, da steckt ja schon Mittel zum Leben drin und früher gab es quasi, da hatten die auch einen Preis, die Lebensmittel, aber es war halt noch wirklich eine Ehrfurcht, Wertschätzung, Dankbarkeit, weil ohne Mittel zum Leben, dann hat man halt nichts mehr zum Essen und wir sind so satt und wir haben alles so in Hülle und Fülle und unsere Supermärkte sind immer rappelvoll und das ist alles da ständig, 24/7, dass wir heute das einfach so als, das nehmen wir Gott gegeben so hin. Das ist einmal, Bäcker hat auch 5 Minuten vor Ladenschluss noch da. Und ich glaube, diesen Wandel, den müssen wir nicht, aber hoffe ich, dass wir den schaffen zu vollziehen, dass wir nicht, weil wir sagen, ich mache das jetzt aus Geldspargründen oder ich mache das, weil ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, sondern weil ich mich wohler fühle mit den Mitteln zum Leben, die ich mir wünsche, dass die alle Menschen haben. Das ist die Vision auch von Surplus, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben und alle produzierten Lebensmittel auch gegessen werden. Dass wir das tun aus Überzeugung, weil wir dahinter stehen. Und das ist dann, wenn ich in ein Restaurant gehe und da mein Tupperware mitnehme und sage, hey, tu mir mal den Rest rein, dann ist das, da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass das eher so positiv ist, wie wenn man eine Zigarette raucht und die wegschmeißt oder einen Müll in, also irgendwie ein, was immer man hat, was man dann in eine Mülltonne schmeißt beim Spazieren gehen, dass das als ein positives Zeichen gesehen wird und nicht, okay, was ist das für ein penibler Mensch, der da irgendwie die Mülltonne aufsucht und nicht das einfach wegschnipst. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir Lebensmittel wertschätzen, dankbar dafür sind und eine Verbundenheit aufbauen, weil wir wissen ja auch gar nicht als Supermarktgeneration und fasse mir da selbst in meine eigene Nase, wie viel Kraft, Energie, Zeit, Wasser, Schweiß da auch jedes Lebensmittel eigentlich in der Produktion, bis es überhaupt mal bei mir auf dem Teller liegt, verbraucht hat.
Da kommen wir zu den Anfängen von Surplus jetzt. Also du hast quasi dein Vertriebssystem schon so ein bisschen aufgebaut. Du wusstest, wo strukturell Lebensmittelabfälle, will ich ja gar nicht sagen, sondern einfach Leftovers, die nicht gekauft worden sind, unabhängig von den privaten Abfällen, anfallen und konntest da schon anfangen. Was hat dich dazu gebracht? Was war der Punkt, zu sagen, da machen wir jetzt ein Geschäft draus? Auch wenn ein soziales Geschäft, aber wir machen eins draus und stellen das auf breitere Füße. Was genau ist da passiert?
Also anfangs wollten wir einen Verein gründen, dann wollten wir eine GmbH, also gemeinnützige Firma gründen. Das hat alles nicht geklappt, das war super kompliziert und also jeder, der das schon mal versucht hat, kann mich da nachvollziehen. Ist kein Zuckerschlecken und dann war es irgendwie so, naja komm, dann machen wir jetzt einfach eine normale Firma, ist ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, da waren wir eher so, mein Mitgründer Martin Schott, mit dem ich schon Foodsharing so aufgebaut habe, da waren wir am Anfang auch so ein bisschen unbedarft und wussten gar nicht und wollten auch überhaupt gar keine Investoren haben und so und haben dann aber irgendwie gespürt, hey, es ist, glaube ich, gut. Wir hatten da auch einen Mitgründer, der war am Anfang so mit dabei und hat uns auch ein bisschen geholfen. Der hatte schon verschiedene Firmen aufgebaut und hat uns da auch so ein bisschen den Fokus mehr drauf gelegt, hey, wenn wir ein Unternehmen schaffen, was in sich funktioniert, dann haben wir eine größere Freiheit und wir haben vor allem auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir bestehen bleiben, dass man nicht ständig am Tropf hängen muss von irgendwelchen Spendengeldern oder so.
Wer ist das gewesen?
Alexander Beauty, ein Serial Entrepreneur, der schon ein bisschen länger auf der Erde lebt und schon einiges bewegt hat und durch eine Krebsdiagnose dann auch in mehr eine Sinnsuche gegangen ist und wollte halt was tun mit Impact, auch als Vater, was er geworden ist und haben dann auch nicht mehr zusammengearbeitet, so also nach der Eröffnung von unserem ersten Laden Rettermarkt, aber es war trotzdem auch eine Inspiration, so jemanden zu haben, der schon ein bisschen Firmen eben aufgebaut hat und auch weiß, Fokus ist gut, nicht sich zu viel vornehmen, bei einem Thema bleiben und auch finde es mittlerweile sehr, sehr weise zu sagen, ja, es ist total schön, wenn man ein Businessmodell, was auch noch einen Impact hat, also People, Planet, Profit und wir sind natürlich als Surplus. Wir machen jetzt nicht irgendwie, wir spenden zwar auch 3 Schulmahlzeiten mit der Welthungerhilfe für jede Online-Bestellung, die getätigt wird. Wir haben da schon fast 100.000 gespendet. Das ist schön und das bin ich auch dankbar für und möchten wir später auch noch ausbauen. Aber unser Konzept ist an sich, dass alle Lebensmittel, die wir retten, dass die wirklich einen sehr großen positiven Beitrag zu der Ökobilanz von dem Einzelnen, von der Firma und damit auch von der Gesellschaft eine positive Auswirkung haben, gleichzeitig Bewusstsein schaffen. Und das ist quasi nicht so ein Add-on-Modell, wo man sagt, ja, man fliegt jetzt so und dann werden ein paar Bäume gepflanzt. Und ich glaube, da gibt es viele Business-Modelle, die auch noch erfunden werden können oder die aufgemacht werden können, wo es intrinsisch, ganzheitlich sich um Nachhaltigkeit dreht. Und ich glaube, das ist auch jetzt in der Zeit einfach super, super wichtig.
Raphael, eine Frage zum Geschäftsmodell von Surplus. Erklär das mal in kurzen, knackigen Worten. Bitte.
Also, wir retten überschüssige Lebensmittel von 800 Firmen, die irgendwelche Lebensmittel haben, die Tafeln nicht abholen können oder wollen. Wir lassen sie in der Regel zu uns liefern, überprüfen die Qualität. Die ist dann auch meistens auch noch gut, obwohl die abgelaufen sind oder kurz davor. Dann bezahlen wir natürlich auch an die Firmen, die uns die Ware zur Verfügung gestellt haben, meistens einen kleinen symbolischen Preis. Wir geben auch insgesamt die Preisersparnis weiter, das heißt im Schnitt sparen die Kunden 40%, teilweise bis zu 90%. Wir schieben die Ware dann nach der Qualitätskontrolle, wenn das erfolgreich war, was in der Regel so ist, in die Märkte und in den Online-Shop beziehungsweise unser Abo-Modell, unsere Retterboxen rein. Und dann können die Leute da Geld sparen, aber vor allem auch was Gutes tun für die Umwelt, neue Produkte kennenlernen. Und wir sind quasi so wie so ein Dienstleister für die Lebensmittelfirmen, Großhändler, Online-Shops, Produzenten, die halt irgendwie immer wieder was übrig haben. Da, wo gehobelt wird, fallen Späne und die Tafeln retten viel, aber Millionen Tonnen werden noch nicht gerettet. Und da setzt Surplus an und wir machen das Lebensmittelretten Mainstream, so dass wirklich alle ganz einfach Teil der Lösung werden können.
Also ihr bringt quasi Foodsharing auf so eine Art digitale Ebene und macht daraus ein richtig hippes Versandmodell. Quasi so eine Art HelloFresh mit abgelaufenen Lebensmitteln.
Mit abgelaufenen, mit besonderen Lebensmitteln, die woanders eben normalerweise nicht verkauft werden.
Ich habe mir im Zuge dessen einfach mal so 3 kurze Fragen, prägnante Fragen überlegt, die du wahrscheinlich schon 10.000-fach gehört hast, die aber immer wieder, wenn ich auch darüber rede, dass ich mit dir spreche, auch immer so gestellt werden. Und vielleicht einmal ganz kurze, ich sag mal so kleine Rubrik, knappe Fragen, knappe Antwort, cool. Um das einmal mal kurz aufzuräumen. Frage Nummer 1, ist das überhaupt erlaubt?
Ja, in Deutschland und in den meisten anderen Ländern in Europa darf man Lebensmittel auch nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum verkaufen, wenn man die Konsumenten darauf hinweist. Sonst wäre es Verbrauchertäuschung. Das darf man allerdings nicht mit Lebensmitteln, die ein Verbrauchsdatum haben. Rohe Eier, Speisen, Hackfleisch etc. MHD und Verbrauchsdatum zwei unterschiedliche Themen. Und deswegen, ja, ist erlaubt und die Sachen halten meistens viele, viele Monate über dem MHD.
Warum verkaufen die Supermärkte das nicht selbst?
Jeder Supermarkt in Deutschland dürfte das verkaufen, übernimmt dann aber auch die Haftung. Das heißt, die Lebensmittel, die man nach dem Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum verkauft, da geht dann die Verantwortung über auf den Inverkehrbringer, in dem Fall ein Supermarkt oder ein Discounter. Und das ist zum einen viel zu kleinteilig für die Großen, ist aber auch einfach was, was sich wirtschaftlich für die nicht lohnt. Die haben so krass durchgeplante Prozesse. Wenn ich jetzt da irgendwie, habe ich noch 150 Milka-Tafeln und die sind jetzt irgendwie vielleicht noch schon zwei Wochen abgelaufen, dann muss ein Schild machen, dann muss irgendjemand dafür die Qualitätskontrolle übernehmen. Viel zu kompliziert, deswegen macht das keiner.
Welche Produkte verkauft ihr und von welchen lasst ihr die Finger?
Also wir haben einen Online-Shop, wo wir deutschlandweit liefern. Da haben wir nur verpackte Lebensmittel und Getränke drin und ein paar Drogerieartikel, die sind auch teilweise nicht gerettet. Und dann haben wir hunderte Produkte haben wir da und dann haben wir in unseren 6 Rettermärkten hier in Berlin. Da haben wir von Tiefkühlware zu Backwaren vom Vortag, Obst und Gemüse, Bio, konventionell, was zu groß, zu klein, hässlich ist, aber auch Alkohol und alles, was es sonst natürlich auch in den im Online-Shop gibt.
Nochmal.
Molkereiprodukte, Entschuldigung, habe ich noch vergessen. Das Ganze, alles, was gekühlt werden muss, also nicht nur Tiefkühl, sondern auch gekühlte Lebensmittel, alles Mögliche.
Was läuft besser? Also laufen die Rettermärkte gut? Läuft der Online-Markt besser so im Verhältnis?
Also wir sind gestartet mit einer Crowdfunding-Kampagne für den ersten Rettermarkt. Das war vor 3 Jahren und 3 Monaten. Dann haben wir 5 weitere Märkte mittlerweile dazu bekommen. Die laufen gut. Die haben unter Corona aber auch gelitten, muss man ganz klar sagen, weil am Anfang die Leute war das ungewohnt in der ersten Welle so, huch, jetzt gehe ich lieber nicht mehr raus, sondern gehe nur noch zu einem Laden, weil wir sind halt kein Vollsortimenter. Es gibt immer noch Produkte, die findet man bei uns nicht oder nur selten. Und der Online-Shop ist explodiert seit Corona. Das heißt, wir haben die Abo-Zahlen jetzt auf mittlerweile über 5.000 steigern können. Und wir hatten 1.200 im Januar.
Wöchentliche Abo-Zahlen von 5.000? Oder?
Das sind die insgesamt Abonnentenzahlen, die im Moment monatlich dann ihre Veggie-Box bekommen oder bio-vegane Box mit Überraschungen, Köstlichkeiten, wo sie dann auch im Schnitt die Hälfte sparen. Und ja, das ist richtig abgegangen und Online-Shop, wo Einzelbestellungen kann man auch machen, das ging auch, hat sich auch gut entwickelt. Im Moment stehen wir so 50-50 vom Umsatz offline, online. Die Zukunft sieht aber online aus. Also da muss man wirklich sagen, da sind wir auch nicht die Einzigen. Gibt schon andere Unternehmen in Europa oder in den USA, die teilweise sogar schon über 100 Millionen Euro Umsatz machen mit geretteten Lebensmitteln online. Und das ist einfach schneller skalierbar, besser planbar und zeitgemäßer.
Ihr bietet im Webshop verschiedene Abo-Modelle an, die liegen so zwischen, ich schaue mal gerade, zwischen 30 und 45 Euro. Monatlich kommt eine Box quasi dann, ne, wenn ich das richtig sehe. Okay, und das ist ja bei 5.000 für...
Ja, also wir haben ungefähr 500.000 Euro Umsatz pro Monat derzeit und wir sind gerade auch am Geld sammeln, um weiter wachsen zu können, weil das ist ja auch ja unsere Mission, ist 5 Millionen Tonnen Lebensmittel in den nächsten 10 Jahren zu retten und dafür brauchen wir noch sehr, sehr viel Geld, müssen uns da richtig anstrengen, aber es ist auch gut, ambitionierte Ziele zu haben und vor allem sind wir ein Impact-Startup, das heißt, uns geht es ja nicht nur darum, selbst Lebensmittel ganz viel zu retten, sondern dieses Umdenken in der Gesellschaft, im Handel und mit allen anderen Firmen, die mit Lebensmitteln zu tun haben, voranzutreiben und das, da sind wir, glaube ich, auch schon gut vorangekommen und das liegt uns sehr am Herzen, dass jeder Einzelne zum Retterherz wird und das in seiner Firma, in seinem Familienkreis, dieses Lebensmittelwertschätzung wirklich groß schreibt.
Du hast es gerade schon gesagt, als Impact-Startup, also ihr finanziert das Ganze über Crowdfunding und habt noch ein, zwei Investoren, Impact-Investoren, Business Angels mit dabei. Ich weiß von Tim Schumacher, dass er sich bei euch da eingebracht hat. Gibt es da noch welche?
Genau, also wir haben jetzt den kennt man vielleicht noch, Momox, also so ein großer Bücherretter und Textilien. Der ist jetzt da eingestiegen. Und dann haben wir Holger Hübner, den Wacken-Festival-Gründer, Auch ein großes Herz für Nachhaltigkeit. Und jetzt sind wir gerade in Verhandlungen auch noch mit anderen, auch so größere Lead-Investoren in der Series A und gucken da mal, wer da das Rennen jetzt machen wird. Aber wir sind sehr happy, dass da auch trotz der Krise verschiedene Lust haben, mit uns die Welt zu bewegen.
Was macht man als Impact-Unternehmen dann mit den Gewinnen? Also ihr reinvestiert das dann in Wachstum, aber ihr macht auch darüber hinaus ein bisschen mehr. Du hast ja schon gesagt, ihr macht das macht Kooperationen mit Schulen. Ich habe auch davon gelesen, dass ihr auch Bäume pflanzt quasi und kompensiert. Was macht ihr noch?
Genau, die Bildungsarbeit, wir haben jetzt über 15 Millionen Menschen über die Medien erreicht. Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, weil wir sagen, ja, die Kunden und Kundinnen, ist auch schon schön, dass wir da ein paar hunderttausend haben. Aber jedes Mal, wenn die Menschen wieder über die Glotze oder das Radio oder so weiter mit dem Thema in Berührung kommen, fällt, glaube ich, jedes Mal mehr der Groschen. Und dass man dann aus einer inneren Motivation heraus auch sein Leben ein bisschen verändert. Gewinne machen wir nicht. Wir haben bis jetzt einfach nur Millionen Euro verbraten. Wir sind ein Startup. Wir werden auch in den nächsten Jahren viele Millionen verbraten und wachsen und Lebensmittel retten. Und bin da sehr dankbar, Menschen wie Tim Schumacher von Ecosia, dass man mit Geld eben auch einen positiven Wandel in der Welt vorantreiben kann und dass das auch eine gewisse Geschwindigkeit einem gibt. Und deswegen werden wir irgendwann mal natürlich Gewinne machen werden. Dann werden wir die reinvestieren in Surplus. Und wenn es irgendwie so sein soll, wenn wir spüren, okay, vielleicht gibt es auch andere tolle Startups oder Gründer, Gründerinnen, in die man Geld investiert, in Vereine oder Projekte, die man aufbaut, wo man sagt, hey, das ist jetzt das Richtige, dann werden wir die da auch in gute Kanäle stecken, um den Wandel weiter voranzutreiben, so wie Menschen, die in der Solarbranche Geld verdient haben oder in der Windenergie oder bei irgendeinem Exit, ganz egal, wo das Geld herkommt. Wichtig ist, glaube ich, dass wir heute das Geld daran irgendwo reinstecken, wo die Enkeltauglichkeit nach vorne gebracht wird. Sonst schaffen wir das alles nicht, glaube ich.
Warte kurz zum Abschluss, so der siebenjährige Raphael, der vielleicht schon so die ersten unternehmerischen Gedanken in der Grundschule hatte. Und der Raphael, der Ende 30 ist oder so?
Ich
weiß gar nicht.
Korrekt, ja. 37 bin ich.
Das ist ja schon eine ganz schöne Reise. So. Wie blickst du darauf zurück? Was ist von dem siebenjährigen Rafa aus der Schule übrig geblieben? Wie viel steckt da heute noch drin?
Ich glaube, ganz viel Neugier, ganz viel so Erkundungs-, fast schon wie Wahn. Also ich glaube, als Gründer oder Gründerin hast du fast jedes Jahr einen neuen Job, weil immer neue Herausforderungen da sind. Und es war eine unglaubliche Reise von Holland bis nach Mexiko. Aber es war auch eine unglaubliche Reise, allein die letzten 3,5 Jahre Surplus aufzubauen. Mit hunderten Menschen, mit denen ich in Kontakt kommen durfte, von denen ich was gelernt habe, die uns so unterstützt haben, die heute bei uns seit Tag 1 mitarbeiten, andere, die dazugekommen sind, krass viele Schwierigkeiten, Probleme, immer wieder aufstehen. Und das ist für mich einfach diese Neugier, diese Lust, dieser Hunger, nach Erfahrungen sammeln und sich weiterbilden und Kanai, Constant and Never Ending Improvement, zu sagen, da ist noch so viel mehr, was ich lernen kann und ich stehe erst ganz am Anfang und gemeinsam können wir aber als Menschheit auch eine andere Zukunft hier gestalten, sodass auch die anderen Spezien sich hier entfalten können. Und im Moment, mir geht es ja sehr gut. Wir sind sehr privilegiert hier in Europa. Aber ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir auch schauen, was passiert rechts, links, neben uns und was passiert in der Zukunft. Und nicht nur einfach, schon im Jetzt-Leben, super wichtig, enjoy the now und präsent zu sein, aber auch verantwortlich wirklich umzugehen mit den Möglichkeiten, die wir haben und auch mit den Dingen, die wir tun können. Und wir können nicht nur alle paar Jahre irgendwo ein Kreuz machen, sondern jedes Mal, wenn wir etwas kaufen, jedes Mal im Restaurant, im Supermarkt, online, wo auch immer, das ist eine Stimme. Konsum ist eine Macht und die sollten wir bewusst einsetzen, diese Macht.
Lieber Raphael, vielen Dank. Da hat jemand offensichtlich seinen Weg gefunden. Vielen Dank für die Inspiration und für diese tolle Geschichte rund um dein Leben und rund um Surplus. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Vielen Dank, dass du uns besucht hast in der Fabrik für immer und auf bald.
Alles Liebe und glaub an dich und glaubt an euch da draußen.
Ja, das war die Fabrik für immer, heute mit Raphael Fellmer von Surplus. Und wenn ihr an diese Podcast-Reihe glaubt, dann abonniert sie doch gerne. Und wenn ihr an dieses Gespräch geglaubt habt, dann leitet es doch gerne weiter. Teilt es mit Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen, wie auch immer. Gerne könnt ihr mich kontaktieren für Anmerkungen, Rückfragen, Anfragen, entweder bei LinkedIn via Direktnachricht Frank Schlieder oder via Mail an info@fabrikfuerimmer.com. In der nächsten Episode wird es industriell, denn wir gehen zum Bosch, also zur Robert Bosch GmbH. Und die Robert Bosch GmbH ist so eine Art Klassenprimus im Bereich der Industrieunternehmen und der Nachhaltigkeit in Industrieunternehmen. Und wir reden dort mit Annette Wagner. Sie ist Head of Sustainability und Ideas Lab, also die Leiterin der Nachhaltigkeit und der Ideenschmiede der Robert Bosch GmbH. Und wird Auskunft geben über die Nachhaltigkeitsstrategie von Bosch. Ganz interessant, weil Bosch bekannt gegeben hat, bereits Ende diesen Jahres, Ende 2020, in wesentlichen Teilen ihrer Wertschöpfungskette klimaneutral zu sein. So viel dazu. Ich freue mich, wenn ihr reinhört in der nächsten Episode und bis dahin wünsche ich euch einen guten Tag, auf bald und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik.